NDR Info. Themen des Tages.
Am dritten Tag der Fußball-Europameisterschaft in der Schweiz greift also das DFB-Team ein und ist nicht alleine dort.
Wir freuen uns schon das ganze Jahr drauf, ne? Und sind jetzt hier. Heute geht's für uns richtig los.
Wir sind gestern Zug gefahren, 8 Stunden oder so. Und ja, ich spiele auch selbst Fußball. Deswegen war Fußball eigentlich schon immer ein Teil meines Lebens so.
Selber war ich 31 Jahre lang Trainer. Und seit ich 50 bin, schaue ich nur noch Spiele an. Ich bin einfach nur begeistert vom Frauenfußball. Und jetzt schaue ich hier 19 Spiele an. Ich bin an jedem Spieltag an einem anderen Ort.
Ich bin die halbe Nacht durchgefahren, nur um jetzt das Spiel zu sehen. Von der Arbeit gekommen, morgen wieder vom Zug zur Arbeit. Alles nur für Deutschland und für die Frauen.
Hier ist eine richtig tolle Stimmung auf der Fanmeile. Richtig schön. Und ich finde es klasse, was aus dem Frauenfußball gemacht wird.
Ich bin mit ein paar von meiner Fußballmannschaft hier. Wir kommen aus der Nähe von Stuttgart und haben gedacht, wir machen hier mal einen Mannschaftsausflug her. Und wir haben natürlich alle in Deutschland Rekorden und ein paar Party-Gadgets, wie zum Beispiel Anglerhüte oder auch Cowboyhüte und Girlanden und sowas. Wir freuen uns auf den Fanmarsch ins Stadion. Ich würde sagen, Stimmung 11 von 10. Wir freuen uns, wir machen uns einen schönen Tag hier in St. Gallen.
Die Frauen haben es drauf, genauso wie die Männer. Vielleicht sogar mehr, man weiß es nicht. Deswegen, hoffentlich gibt es auch heute einen Sieg.
Wir machen richtig Rambazamba. Wir haben die Choreo heute früh schon aufgebaut im Stadion. Wir haben ca. 4000 Deutschlandfahnen verteilt. Also das wird heute eine Megashow für uns.
Was die deutschen Frauen in ihrem ersten Gruppenspiel gegen Polen erreichen wollen und sollen, darum geht es am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Freitag. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Zuerst aber schauen wir auf die immer stärkeren Angriffe der russischen Armee auf die Bevölkerung der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Ich spreche mit dem Politikwissenschaftler Andrew Dennison über die Telefonate Donald Trumps zur Beendigung des Kriegs. Und Sie hören einen Kommentar zu seinem Gesetzgebungstriumph und den Folgen für die einfachen Amerikaner. Außerdem hat NDR Info heute Sendungen nicht nur in Funkhäusern, sondern auch in Ahlbeck auf Usedom produziert, wo es um Chancen und Probleme beim Tourismus ging. Auch dazu gleich mehr. Zuerst aber schalten wir nach Kiew zu meinem Kollegen Florian Kellermann. Tag für Tag hören wir: Es waren die heftigsten Angriffe seit Kriegsbeginn auf die ukrainische Hauptstadt, die mit Ausnahme der ersten Kriegstage ja stets weit hinter der Front lag, wenn auch nie ganz aus der Gefahrenzone. Was mussten die Stadtbewohner heute aushalten? Was ist die Bilanz dieses Tages?
Es ist zunächst mal stundenlange Bombardements in der Nacht, die auch fast in der ganzen Stadt oder eigentlich in der ganzen Stadt lautstark zu hören waren, also die Menschen am Schlafen gehindert haben, ihnen natürlich auch Angst gemacht haben, dass es sie immer wieder selber treffen kann. Man hat also immer wieder Explosionen gehört, die Flugabwehr, wie sie arbeitet, und dann auch immer wieder diese Drohnen, wie sie in der Luft schwirren. Und dann denkt man immer, man ist eben auch selber in Gefahr. Angesichts dessen und angesichts der Bilder, die wir sehen, wie Kiew gebrannt hat heute Morgen, auch die Luft war ja in der ganzen Stadt ja rauchgeschwängert, kann man sagen, war die Bilanz, was die menschlichen Opfer angeht, noch glimpflich. Ein Todesopfer, 26 Verletzte, natürlich auch schlimm, auch zu viel, aber nicht so schlimm, wie es sich viele wohl ausgemalt haben heute Nacht. Ansonsten gibt es Zerstörungen auch an zivilen Objekten, an Wohnhäusern, an Gebäuden, die sich direkt neben Schulen befinden. Und es gibt klarerweise auch Schäden an Objekten, wo es militärische Produktion gibt. Darüber wissen wir natürlich nichts offiziell. Das gibt die Ukraine nicht bekannt. Aber man kann davon ausgehen, dass Russland auch Produktionsstätten in Kiew angegriffen hat.
Donald Trump hört nicht auf, mit Wladimir Putin zu telefonieren, erreicht in Moskau aber nichts Erkennbares, keine Waffenruhe, keine Verhandlungsbereitschaft. Heute hat er auch mit dem Bundeskanzler telefoniert und er wollte auch erneut mit Präsident Zelensky sprechen. Was wissen wir darüber von Zelensky selbst womöglich?
Zelensky hat sich dazu geäußert. Die Stellungnahme, die er abgegeben hat, die klingt so fast ein bisschen aus der Zeit gefallen, als würden wir in einer ruhigeren Phase des Kriegs uns befinden. Er hat geschrieben, das sei ein wichtiges und nützliches Gespräch gewesen. Man habe sich unterhalten über Flugabwehr und auch über Joint Ventures, die die USA und die Ukraine zusammen bei der Rüstungsproduktion starten könnten. Das klang alles so ein bisschen, ja, fast behäbig, als hätte man Zeit, wobei die Zeit ja drängt. Also es wurden da sicherlich auch Dinge besprochen und viel dringlicher besprochen, als es hier zumindest in dieser ersten Meldung und diese erste Stellungnahme von Zelensky lesen können.
Gleichzeitig reduzieren die USA die Waffenhilfe für Kiew, haben das jedenfalls angekündigt. Wie blickt die Ukraine darauf? Hofft man, dass aus der Starrheit Putins doch irgendwann der Wechsel der US-Waffenkraft zurück an die Seite des Angegriffenen folgt?
Ja, ich denke mal, dass es darum tatsächlich gegangen ist bei dem Gespräch, auch wenn Zelensky das so nicht sagt, dass diese Entscheidung revidiert wird, dass die USA auch das Hilfspaket, das noch unter Joe Biden, also Trumps Vorgänger, beschlossen wurde, jetzt gestoppt wurde. Also dass das zumindest revidiert wird, denn in diesem Paket befinden sich eben auch Raketen für das Flugabwehrsystem Patriot, die nicht ersetzbar sind für die Ukraine. Also es gibt kein europäisches System, das in der Lage wäre, die ballistischen Raketen von Russland, die mit einer einer sehr hohen Flugbahn auf die Ukraine kommen, diese abzufangen. Da haben sich nur die Patriot-Raketen als fähig erwiesen. Und in der vergangenen Nacht sind 7 von 7 solcher ballistischen Raketen, die abgeschossen worden sind, tatsächlich nicht abgefangen worden, haben also ein Ziel zumindest erreicht, haben irgendwo eingeschlagen. Und das kann schon darauf hindeuten, dass die Ukraine entweder sehr, sehr wenige von diesen Patriot-Raketen noch hat, oder dass sie zumindest aufspart für Angriffe, die noch wichtigere Ziele betreffen. Also hier ist der Mangel zumindest schon ein bisschen spürbar.
Unser Korrespondent Florian Kellermann direkt aus Kiew. Die massiven russischen Angriffe auf die Ukraine sind auch ein Thema in der neuesten Folge unseres NDR-Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Und über Trumps Russland-Ukraine-Diplomatie habe ich mit dem US-amerikanischen Politikwissenschaftler Dr. Andrew Dennison gesprochen, der auch das Zentrum Transatlantic Networks in Königswinter betreibt. Worauf zielt Trumps Telefondiplomatie? Womit glaubt er, Putin zum Ende des Krieges bewegen zu können, obwohl ihm dieser Mal um Mal spiegelt, wir kommen auch mit Krieg gut zurecht?
Worauf Trumps Diplomatie zielt, ist schwierig zu wissen, denn was er sagt und was er tut, was er denkt, das ist nicht immer gleich. Was wir sagen können, ist, dass er weiter auf der Suche ist, einen einfachen Weg, Putin dazu zu bringen, einen Waffenstillstand zu akzeptieren und danach irgendwie einen Frieden mit Ukraine zu verhandeln. Bis jetzt hat Trump das aber mit seiner Diplomatie von Zuckerbrot und nicht von Peitsche. Bis jetzt hat Trump das nicht geschafft.
Putin hat jetzt gelernt, er kann tun, was er will. Aber alle Europäer, zuerst der Finne Stubb, schon vor vielen Wochen hat Trump geraten, du musst das konditionieren. Du musst sagen, 2 Wochen Waffenruhe ab sofort oder ich verstärke umgehend die Waffenhilfe für die Ukraine. Wo sind denn die Lektionen, die er Putin erteilt? Selbst Italiens Giorgia Meloni hat geätzt, ein bisschen von der Entschlossenheit, die Trump dem Iran demonstriert hat, und wir könnten eine weitere Waffenruhe haben.
Auf jeden Fall ist das, was Trump jetzt in Iran gemacht hat, neuer Maßstab. Und ich glaube, er weiß das auch sehr gut. Er selbst hat ab und zu gesagt, er will nicht, dass Putin ihn auf die Nase rumführt. Wie er darauf reagiert, was Putin jetzt macht, Telefonat und dann Eskalation der Angriff auf Kiew, gerade an diesem 4. Juli, Amerikas Unabhängigkeitstag, die schlimmsten Angriffe in den Krieg, das jetzt zu sehen, wird für Trump nicht einfach, mit einem Weiter-so-Politik zu beantworten.
Wer in Washington und was steckt hinter der Idee, die Waffenhilfe für die Ukraine, wenn nicht zu stoppen, dann zumindest zu kürzen, auch und gerade die für die Luftverteidigung? Steht das immer unter der Überschrift Europäer, das müsst ihr dann halt machen, oder liefert er die Ukrainer nun doch einfach an Putins Imperium aus?
Also erstens kann es nicht schaden, sondern nur helfen, wenn die Europäer mehr machen. Und wenn die Europäer mehr und mehr in diesem Bereich führen, ist es schwierig für Trump, einfach Europa und Ukraine den Rücken zu kehren. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als Trump seine Verhandlungsposition gegenüber Putin stärken will. Könnte aber sein, dass er mit seinen eigenen Isolationisten oder mit seinen Asia-First-Leute wie Elbridge Colby, der angeblich diese Entscheidung getroffen hat, stellvertretender Verteidigungsminister, dass er diese Leute jetzt eher für China-Amerika bewaffnen will. Aber denen ein gewissen Zugeständnis zu machen und dann umzudrehen und sagen, auf der anderen Seite werden wir Kiew mit anderen Methoden und Mitteln unterstützen, das würde mich nicht überraschen.
Herr Dennison, lassen Sie uns am Independence Day, Sie sagten es, auf den Erfolg des Präsidenten mit seinem Spar- und Steuer- und Schuldenpaket blicken im Kongress. Trump wird es heute Abend unterzeichnen. Wie ist es ihm gelungen, fast alle Republikaner, trotz Bedenken, entweder wegen der Neuverschuldung oder wegen der Gesundheitskürzungen, dann doch in beiden Häusern hinter sich zu bringen?
Weil er die Prioritäten dieser Republikaner verstanden hat. Erstens, sie wollen wiedergewählt werden. Und es hat sich gezeigt, es ist viel einfacher mit Trumps Unterstützung als mit Trumps Opposition wiedergewählt zu werden. Zweitens, dieses Paket ist klassisch republikanische Ideologie. Auf einer Seite Steuerreduktion. Wenn die Steuern sinken, wird der Wirtschaftswachstum größer sein. Also republikanische Politik, das kann man schlucken. Man kann auch gut schlucken, dass man die Sozialleistungen kürzt, Krankenversicherung für arme Leute zum Beispiel. Das geht auch gut über den Tisch. Das Einzige, was schwierig ist, ist das mit den Haushaltsdefiziten und den steigenden Verschuldungen Amerikas. Ja, Republikaner haben immer dagegen kritisiert, aber das ist etwas, was man sehr einfach auf dem langen Bank schieben kann. Das kann man in der nächsten Wahlperiode vielleicht mal anpacken. Kann man behaupten, Wirtschaft wächst schneller, ist kein Problem in der Zukunft, wie auch immer. Aber wenn man stur Sozialleistungen nicht kürzt und Steuererhöhungen nicht akzeptiert, dann hat man keine Wiederwahlmöglichkeit als Republikaner. Viele Gründe erklären, warum das möglich war. Trotzdem war es nicht von allen erwartet. Es war eine Überraschung, es war ein Zeichen für Donald Trumps politische Kenntnisse, Instinkt oder Wissenschaft, wie auch immer Sie das beschreiben wollen.
Der Politikwissenschaftler Andrew Dennison.
NDR Info. Die Meinung.
Unser USA-Korrespondent Wolfgang Landmesser nimmt sich das große Trump'sche Gesetzespaket jetzt in seinem Kommentar vor. Die sogenannte Big Beautiful Bill sei zwar groß, aber eben überwiegend mit hässlichen Folgen.
Es war ein Tag des Sieges für Donald Trump, den er auch weidlich auskosten wird. Aber der Sieg des Präsidenten hat einen hohen Preis für Millionen Menschen, deren Gesundheitsversorgung vom Medicaid-Programm abhängt. Trumps Republikaner behaupten, dass nur Betrüger und illegale Immigranten von den Kürzungen betroffen seien. Allen, die Medicaid wirklich brauchten, werde auch weiterhin geholfen. Bei geplanten Einschnitten von 800 Milliarden Dollar, der Hauptposten auf der Sparliste der Bill, kann das kaum stimmen. Treffen wird es Geringverdiener und Rentner aus der Mittelklasse, die sich keine Krankenversicherung leisten können und jetzt ganz brutal von der medizinischen Versorgung abgeschnitten werden. Die ärmsten Amerikaner bezahlen also für die von Trump gefeierten Steuersenkungen. Davon werden auch Unternehmen dauerhaft profitieren. Das könnte der Wirtschaft einen kleinen Schub geben und neue Jobchancen schaffen. Aber auch das kostet, weil es die Rekordverschuldung in neue Höhen treibt. Das wird Investoren abschrecken, die den USA ihr Geld schon jetzt nur für deutlich höhere Zinsen verleihen, was den Staatshaushalt zusätzlich belasten und den Spielraum für sinnvolle Ausgaben weiter einschränken wird. Der Zuspruch für Donald Trump hat bereits deutlich nachgelassen, auch wenn er und seine Propagandamaschine versuchen, den Leuten das Gegenteil einzuhämmern. Nicht nur seine geliebte Bill ist für viele kostspielig, auch die Zollpolitik des Präsidenten werden immer mehr Menschen negativ zu spüren bekommen, weil die Preise dadurch tendenziell steigen, obwohl Trump der Inflation den Kampf angesagt hatte. Der Präsident feiert stattdessen, wie wunderbar die Zolleinnahmen steigen. Einen Teil davon wird er in Form von niedrigeren Steuern weiterreichen, was aber erneut hauptsächlich den Wohlhabenderen zugutekommen wird und nicht den Menschen am unteren Ende der Einkommensskala.
Die Meinung von USA-Korrespondent Wolfgang Landmesser in den NDR-Info Themen des Tages. Die Maskenbeschaffung unter Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn in der frühen Phase der Corona-Pandemie wirft weiter Fragen auf. NDR, WDR, Süddeutscher Zeitung liegt der Bericht der Sonderermittlerin Margareta Suthoff jetzt exklusiv komplett und ohne Schwärzungen vor. Und daraus geht hervor, dass das Gesundheitsministerium vor allem die fragwürdigen Geschäfte mit Maskenlieferanten wie der Schweizer Firma Emix geschwärzt hat. Aus Berlin Birte Sönnigsen.
Der Sonderbericht, der vergangene Woche an die Abgeordneten des Bundestages ging, lässt sich nur mühsam lesen. Schief eingescannte Seiten, so manche Tabelle ist kaum zu entziffern. Hinzu kommen zahlreiche Schwärzungen. Anders geht's nicht, sagt Bundesgesundheitsministerin Nina Wagen.
Wir haben zu berücksichtigen, dass es Persönlichkeitsrechte gibt, Rechte Dritter, Interessen des Bundes, aber auch laufende Prozesse. Und nach den Maßgaben sind insgesamt die Schwärzungen vorgenommen worden.
Die Seiten 45 bis 48 sind zum Beispiel komplett geschwärzt. Darin geht es um die Schweizer Firma Emix. Spahns Ministerium hat dort Masken für rund 750 Millionen Euro gekauft. Die Sonderermittlerin Margareta Suthoff hat sich die Verträge mit Emix genauer angeschaut. In ihrem Bericht, der WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung komplett ungeschwärzt vorliegt, wird deutlich, dass das Gesundheitsministerium mit Emix in einigen Punkten anders umgegangen ist als mit anderen Maskenlieferanten. In den Fußnoten zeigt sich außerdem, dass Ex-Bundesgesundheitsminister Spahn direkt eingebunden war über seinen Bundestags-Mail-Account. Details, die die Abgeordneten nicht erfahren, weil diese Seiten geschwärzt wurden. Aurel Eschmann von Lobby Control findet das hochproblematisch.
Emix ist einer der belastendsten Fälle für das Gesundheitsministerium und auch für Jens Spahn. Und da immer schon so dieser Verdacht der Vetternwirtschaft besteht.
Die Firma Emix bezahlte 48 Millionen Euro Provision an die Tochter eines früheren CSU-Politikers. Unter anderem dafür, dass diese ihre Kontakte zu Jens Spahn spielen ließ. Jens Spahn betont, dass die Verträge mit der Firma Emix ausschließlich die zuständige Fachabteilung im Ministerium geschlossen und betreut habe. Sind Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und Prozessrisiken tatsächlich die einzigen Gründe für die Schwärzungen? Beim Blick in den Bericht fällt auf, dass häufig Fußnoten geschwärzt wurden, die zeigen, wie der damalige Minister Spahn in Entscheidungen eingebunden war. Zum Beispiel, als ein Beamter vorschlägt, Maskenlieferanten für die Verträge ans Beschaffungsamt der Bundeswehr zu verweisen. Unionspolitiker bis hin zum Bundeskanzler greifen weiter die Glaubwürdigkeit des Berichtes an, sprechen davon, dass er parteipolitisch motiviert sei. Erkenntnisse aus dem Suthoff-Bericht könnten allerdings dafür sorgen, dass der Bund noch Milliarden an Steuergeldern retten kann. Seit Jahren laufen zahlreiche Prozesse von Maskenhändlern gegen den Bund. Bisher hat der Bund die meisten Fälle vor dem Oberlandesgericht verloren. Das könnte sich nun ändern, sagt Andreas Hoffjahn von der TU Dortmund. Er ist Experte für Preisrecht und hat ein Gutachten fürs Gesundheitsministerium verfasst.
Der Suthoff-Bericht könnte in den laufenden Gerichtsverfahren dem Bund helfen, Milliarden an Steuerzahlungen zu sparen.
Vor Gericht änderte der Bund seine Prozessstrategie, beruft sich jetzt auf die Regeln des Preisrechts, vor allem aufgrund der Hinweise der Sonderermittlerin. Für Andreas Hoffjahn ist es unverständlich, dass das nicht schon früher passiert ist.
Dass man das nicht genutzt hat, also sich quasi selber und damit den Staatssäckel, die Steuergelder zu verteidigen, das ist für mich das große Rätsel.
Offene Fragen bleiben auch für die Abgeordneten des Bundestages, meint der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen.
Es ergeben sich durch den ungeschwärzten Bericht jetzt mehr Fragen denn je zur Verantwortung von Jens Spahn und der Union.
Grüne und Linke haben die Sonderermittlerin Suthoff in der kommenden Woche zur Sondersitzung des Haushalts- und Gesundheitsausschusses eingeladen. Suthoff will sich dort den Fragen der Abgeordneten stellen. Damit das überhaupt möglich ist, hat das Gesundheitsministerium angekündigt, sie hierfür von ihrer Verschwiegenheitsklausel zu entbinden.
Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen. Die Tourismus-Hochsaison beginnt und passend zum Start haben wir uns bei NDR Info den ganzen Tag mit Tourismus im Norden beschäftigt. Dafür waren und sind wir auch vor Ort auf der Ostseeinsel Usedom, um mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen. Was treibt sie um? Die Touristen ebenso wie die Bewohner der Insel. Max Seib fasst den Tag zusammen.
Guten Tag und herzlich willkommen live von Usedom. Wir stehen auf der Seebrücke in Ahlbeck.
Die Nachrichten des NDR, sie kommen heute von der Ostseeinsel. Moderatorin Susanne Stichler ist hier, ebenso Reporterin und Reporter des NDR. Sie wollen sich mit den Menschen vor Ort austauschen, zuhören, sprechen. Über Stärken und Schwächen des NDR-Programms, aber vor allem auch über ein konkretes Thema, den Tourismus im Norden. Und dafür ist die Insel genau der richtige Ort, sagt Christiane Übing, die stellvertretende Programmchefin von NDR Info.
Hier vor Ort auf Usedom, da sieht man einiges wie im Brennglas, kann man vielleicht sagen. Und da gibt es eben dann besonders viel zu besprechen und darum sind wir genau hier.
Wie viel Tourismus verträgt die Insel? Genau das sorgt hier für kontroverse Debatten. Für die einen ist Usedom ein Urlaubsparadies.
Der schöne Strand, die Promenade, ist eigentlich alles top.
Wir sind fast jedes Jahr hier oben. Das ist der Weitblick, auch der Wind.
Und die netten Leute.
Genau.
Diejenigen, die hier wohnen, sind allerdings oft weniger begeistert. Immer wieder hören wir:
Der Tourismus ist einfach zu viel.
Alleine im vergangenen Jahr kamen knapp 1,2 Millionen Besucher auf den deutschen Teil der Insel. Es gibt vor allem zwei Themen, die die Bewohner hier stören: der oft kilometerlange Stau zu Stoßzeiten und dass immer mehr Ferienwohnungen entstehen. Oft betrieben von Unternehmen, die gar nicht auf Usedom sitzen, die Einnahmen also von der Insel weglotsen. Gleichzeitig wird es für viele Bewohner immer schwieriger, bezahlbaren Wohnraum zu finden, sagt Matthias Biedenweg. Er arbeitet bei einem Metallbaubetrieb auf dem Festland, wohnt aber auf der Insel.
Es ist ganz schlimm. Wir haben hier im Ort zum Beispiel, dass Wohnungen nicht weitervermietet werden an Dauermieter, sondern in Ferienwohnungen umgewandelt werden. Als normaler Bürger sagt man, ja, es muss ja langsam mal was gemacht werden, dass die Menschen, die hier wohnen, auch hier wohnen bleiben können. Und dass sie den Wohnraum auch bezahlen können. Weil sonst haben wir nur noch Touristen hier und die Einheimischen verlassen die Insel.
Dass es Frust auf der Insel gibt, hat man auch bei der Bundestagswahl im Februar gesehen. Da wählten 57% und damit deutlich mehr als die Hälfte der Bewohner die AfD. Doch Biedenweg sagt:
Also hier ist niemand fremdenfeindlich oder will hier keine Touristen haben. Ganz im Gegenteil, wir leben davon. Ganz viele Menschen auf der Insel leben davon. Aber die Infrastruktur gibt es zum Teil nicht mehr her.
Wie viel Tourismus gut für Usedom ist, diese Frage beschäftigt auch den Kurdirektor der Kaiserbäder, Thomas Heilmann.
Ich kann die Ängste verstehen. Allerdings muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, dass eine Gemeinde wie die Gemeinde Ostseebad-Heringsdorf mit 8.300 Einwohnern diese gesamte Infrastruktur ohne Tourismus nicht hätte. Die vielfältigen Gastronomien, die vielfältigen Geschäfte.
Und so sprechen wir auch immer wieder mit Menschen, die nicht nur ihre Insel lieben, sondern auch den Tourismus schätzen.
Wir haben den Strand direkt vor der Tür, eine schöne Infrastruktur, wir haben eine tolle Community hier oben, es ist schön, es ist angenehm.
Das gibt ja Umsatz, das gibt Pep, man lernt neue Leute kennen, man kommt immer ins Gespräch. Sonst wäre es schon sehr traurig hier bei uns mittlerweile.
Ganz unterschiedliche Perspektiven hören und kennenlernen, das Ziel von NDR Info. Wir waren heute auf Usedom zum Thema Tourismus im Norden. NDR Info, der Verkehrsservice. Achtung, Kinder auf der B441 in Wunstorf auf der Hochstraße. Zwischen Kohlenfelder Straße und Bahnhofstraße sind Kinder auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie hier in beiden Richtungen besonders vorsichtig. Ich wiederhole, Kinder auf der B441 in Wunstorf auf der Hochstraße. Zwischen Kohlenfelder Straße und Bahnhofstraße. Bitte Vorsicht. Der achtmalige Europameister greift ein ins aktuelle EM-Turnier in der Schweiz. Die deutschen Fußballerinnen möchten an große Turniertriumphe anknüpfen. Heute Abend, 21 Uhr, also der Moment, auf den man monatelang hingearbeitet hat. Aber das haben auch die Polinnen um Eva Pajor. Patricia Gabor blickt voraus.
Es ist ein zäher Tag für die DFB-Auswahl, denn er besteht vor allem aus Warten, bis es endlich losgeht. Bis zum Anpfiff um 21 Uhr nur nervös auf den Fingernägeln herumzukauen, ist keine gute Idee, gehört für Bundestrainer Christian Wück aber trotzdem irgendwie dazu.
Was wir halt nicht beeinflussen können, ist die nervliche Anspannung. Und es ist nun mal was Besonderes, bei so einem Europameisterschaftsturnier zu spielen. Und wir haben eine Altersstruktur, da kann es bei der einen oder anderen schon mal 4-5 Minuten dauern, bis sie im Spiel drin ist.
Eine Phase, die Gegnerinnen aus Polen heute ausnutzen könnten. Schon in der EM-Qualifikation überrumpelten sie Deutschland zweimal mit einem frühen Treffer. Die DFB-Elf konnte am Ende zwar beide Partien klar gewinnen, ist aber gewarnt. Gerade Polens Stürmerin und Schlüsselspielerin Ewa Pajor könnte die deutsche Abwehr um Vizekapitänin Janina Minge durchwirbeln. Aber...
Also ich glaube, dass wir uns um die Defensive wirklich keine Gedanken machen müssen. Wir haben jetzt auch in den letzten zwei Spielen, glaube ich, bewiesen gegen sehr, sehr gute offensive Mannschaften, dass wir stabil stehen. Und für mich ist die Defensive auch nicht nur die hintere letzte Reihe.
Darin sind sich wohl alle einig. Bei einem anderen Thema sind die deutschen Spielerinnen nicht ganz einer Meinung. In einem Instagram-Video überlegen einige, wer von ihnen denn heute Abend wohl das erste Tor schießt.
Lea Schiller.
Clara Bühl.
Lea.
Clara B.
Egal wer trifft, ein Sieg gleich zum Auftakt ist wichtig fürs Punktekonto und für den Kopf auf dem Weg Richtung EM-Titel.
Deutschland gegen Polen heute Abend 21 Uhr live im Ersten und live und in voller Länge auch hier auf NDR Info im ARD Sportabend. Das waren die Themen des Tages am Freitag.